Ja, natürlich werden wir aufgenommen und natürlich gibt es die Sendung auch zum Nachhorchen und wir haben gerade beschlossen, dass wir das auf Austrian Soccer Board auch wieder den Link stellen. Und innerhalb spätestens von 2 Tagen, da würde ich sagen, wird diese Sendung zum Nachhorchen sein. Bis dorthin haben wir aber jetzt noch heute Abend jede Menge Spaß hoffentlich. Und Jupp, du hast schon erwähnt, vor der Pause, die erste Saison war für einen Aufsteiger sensationell. Man ist Dritter geworden und nicht nur Dritter geworden, sondern auch in den UEFA Cup gekommen, wie der damals geheißen hat. Also der Europapokal und die Reisen hat es damals auch schon gegeben.
Ja, natürlich auch.
Gegen wen ist noch am Ende dieser Saison, gegen wen habt ihr da dann im Halb?
Ja, die erste Runde war gegen Radnic Knić, eine jugoslawische Mannschaft, eine sehr gute Mannschaft, wo wir leider Gottes dann auch ausgeschieden sind, mit einem unglücklichen 1-2 zu Hause. Mhm. Und das hört sich jetzt blöd an, aber ein ganz unglückliches 4-1 in Knić.
Unglückliches 4-1, horcht sie wirklich?
Ja, ist es wirklich. Wir haben die Chance gehabt, das Ding noch zu drehen. Ja. Wir haben leider das Tor nicht gemacht.
Und dann ist nach hinten losgegangen.
2 Konter, dann war es vorbei.
Okay. Nichtsdestotrotz war die Truppe sehr gut. Und ja, auch im zweiten Jahr hat man sich erwarten können, dass in dieser Truppe ja, dass dementsprechend auch weitergeht, oder?
Richtig. Das haben wir auch irgendwie vorgehabt, so viel ich mich erinnern kann. Kam der Michael Toppel dann. Mhm. Ein sehr guter Fußballer von Hertha BSC. Aber irgendwie war der Wurm drin. Es war nicht mehr so die Euphorie da. Mhm. Die Mannschaft hat geschwommen. Es war auch Verletzte, die es gegeben hat, die es im ersten Jahr nicht gab. Ich persönlich selber bin 2 Monate ausgefallen mit einem Muskelfaserriss und einige andere auch noch, Stammspieler.
Kögelberger
war auch verletzt eine Zeit lang. Mhm. Und das war natürlich schlecht. Aber wenn wir das kompensieren konnten, wir haben das nicht in der Hinterhand gehabt, dass wir jetzt sagen, wie das der FC Bayern heute macht. Ja. Kögelberger raus und der nächste Weltklasse-Spieler rein. Mhm. Geht nicht.
Ja. Ja, man hat auch damals, wie du gesagt hast, schon der Kader war relativ klar. Ja, und wenn sie da 2, 3 verletzt haben.
Ja, genau. Das war dann, da kam was aus der U21. Ja. Die mussten aber sofort dann da sein, was eigentlich nicht geht.
Was aber in weiterer Folge im Jahr 85 wieder gut war, weil da sind so Typen nachgekommen wie Gerald Pissinger.
Ja.
Rupert Lehrmeier,
ja.
Christian Lehrmeier,
ja.
Die Nagelbrüder waren damals schon junge Burschen. Also eigentlich hat sich die Mannschaft durch diese Verletzungen ein bisschen verjüngt in der zweiten Saison.
Richtig, aber es hat dann nicht gereicht für oben. Die mussten ja lernen, die Jungs. Mhm. Und nur mit jungen Spielern kannst du nicht spielen. Auf Dauer lernen die, das wird auch dann was, aber so eine Mannschaft muss mir Zeit lassen. Mhm. Und das war halt nicht mehr so.
Es war schwierig.
Prickelnd, ja.
Aber nichtsdestotrotz, Wolfgang Wollanek haben wir zuerst gekriegt.
Ja, natürlich. Verteidiger.
Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, das hat sich dann quasi zwangsmäßig die Mannschaft etwas verjüngt. Nichtsdestotrotz war die Saison dann am Ende gar nicht so schlecht.
Nein.
Man darf jetzt das nicht überbewerten. Wir sind leider wieder hinter diesen anderen im Verein da gewesen. Aber an der siebten Stelle in der Tabelle 80-81. Also mit doch einem Respektabstand vor dem Abstieg.
Ja.
Also eher
das war nie,
gutes Frage, Mittelfeld.
Abstieg war nie in Frage gestellt.
Unschlagbar wie damals in den 80er Jahren die Austria.
Ja,
natürlich. Unglaublich,
ja.
Wie unschlagbar die waren. Ja, wir haben zuerst geredet über dieses Profitum. Wer oder wie viel waren da in dieser Mannschaft schon Profis?
Also es war so, dass was ich mir noch erinnern kann, ist, also der Mischa war Profi, der Helmut, der hat hier noch gearbeitet, Kögelberger Helmut mit seiner Versicherung, der Edi Krieger war Profi, der Walter Koch war Profi, ich selber war Profi, Bubi Lindenberger war Profi, also um die 7.
7, 8.
Und mit denen haben wir dann morgens trainiert.
Das heißt, am Vormittag haben von dieser ganzen Mannschaft 7 Leute trainiert?
Ja, ja.
Das heißt, das war ja schon...
Ja, das konnte also schon ein bisschen ausarten, das Ganze. Weil der Dolphy hat sich immer was einfallen lassen. Er hat mal schnell mal eine halbe Stunde Mann gegen Mann spielen lassen. Das hat dann auch schon gereicht. Also es war nicht so schlecht. Wir haben auch viel machen können dann von der Technik her. Durchschusstraining zum Beispiel, ja. Das kann man dann in so einem kleinen...
Standards einstudiert,
Freistöße.
Ein Dormer hat man gehabt.
Ja, ja, klar.
Wer war damals für die Corner zuständig?
Für die Corner war eigentlich der Wolfgang Nagel zuständig.
Okay, der war aber kein Profi.
Bitte? Der war kein Profi nicht.
Okay. Dann
sicher, aber der Walter Koch dann da, der hat auch sehr viele Eckbälle geschossen auch.
Dann hat man warten müssen am Nachmittag.
Ja, ja, klar, logisch.
Und aber am Nachmittag
muss das wieder alles zusammenpacken. Du musst ein Training zusammenpacken, dass alle was davon haben. Kannst du nicht morgens das Training nehmen. Es ist, war für, also für den Dolphy war es nicht einfach, das alles zusammenzuhalten.
Der Dolphy eher einer gewesen, der auf Kondition, auf Körperlichkeit schon geschaut hat?
Dolphy Blutsch hat meine Sachen damals schon deutsch trainiert lassen. Ja, er hat viel, der hat uns da durch die Gegend gescheucht, 20 Kilometer. Und es war dann auch am Schnee, das war also jetzt dem mal wurscht nicht. Und,
ist er selber auch mitgerannt?
Weniger. Ja, ist so, wir waren schon gesessen, da kam er zurück.
Okay.
Ja, aber er war dabei.
Er war dabei.
Er war dabei.
Okay. Aber er war schon eher von der Härte.
Ja, er war schon einer, der viel Kondition gemacht hat, aber auch vom Spielerischen her. Er hatte diese unheimliche Gabe, den Gegner schon auswendig zu kennen, wo wir gegen gespielt haben. Ja, er hat schon studiert, was Austria Wien jetzt hat, ob sie jetzt gewinnst oder verlierst, das ist immer dahingestellt. Aber ja, er wusste schon, was er tut.
Ja, spannende Saison war es trotzdem, glaube ich. Und ja, bevor wir zur dritten und letzten Saison von dir in Schwarz-Weiß kommen, horchen wir uns noch schnell die Toten Hosen an. Altes Fieber.
Ja.
Passt auch gut. Ja. Und dann den Abschied vom LASK in der letzten Saison. Genau.
Tote Hosen, die sind frei vor Düsseldorf, gell?
Ja, ist das jetzt nicht so gut. Ja, jetzt war es fast ein bisschen traurig geworden, wie wir sagen. Ich habe mich mit dem Jupp gerade unterhalten über ein Thema, nämlich über unsere Hunde haben wir uns gerade unterhalten.
Ja, natürlich.
Also ich habe ja schon mal gesagt, das Spannendste oder viele der spannendsten Sachen kriegt ihr da draußen gar nicht mit. Der Jupp ist ein großer Hundefreund.
Ja, das ist richtig. Ich habe ja auch zwischendurch mal ein wunderbares Tierheim geleitet, 3 Jahre lang.
Echt?
Ja, und das war in Murnau bei Garmisch. Und dieses Tierheim ist also unbeschreiblich. War aber eine wunderschöne Zeit, wunderschöne Arbeit. Konnte es aber leider nicht weitermachen, weil es einfach zu viel geworden ist.
Okay. Aber bevor wir uns über das unterhalten, was du jetzt machst oder gemacht hast nach deiner Karriere, müssen wir noch ein bisschen über den Lask kriegen. Eine Saison hast du noch gehabt. Eine Saison, aber du hast gesagt, da war schon in der zweiten Saison war schon ein bisschen der Wurm drin und in der dritten ist ganz schlecht gegangen.
Ja, das ist die Mannschaft ist zusammengebrochen. Es gab da eine Serie mit Niederlagen. Dann war auch das Verhältnis zum Trainer nicht mehr so gut, also jedenfalls für mich. Dann kam raus, dass er unbedingt einen Deutschen holen wollte und es durften ja nur 3 Ausländer spielen. Da war der Epikachu, der Mischa Doppel, schon 2 Ausländer und ich, 3 Deutsche waren, wollte er unbedingt den von Mönchengladbach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, den hat auch geholt dann, Nationalspieler in Deutschland, jetzt fällt mir echt der Name nicht ein. Und ich musste dann weg.
Ja. Der Mundel Katschur.
Epikatschur.
Mundel, haben wir gesagt.
Der Mundel, ja, Edmund. Ist ganz einfach. Die Sache ist ganz einfach.
Hat's dann nicht eine Geschichte gegeben?
Ohne Ende geredet. Ohne Ende hat er geredet, immer weiter in seinem Ruhrpott-Dialekt.
Achso, das war
ein Und dann hat der Edi ihm gesagt, du bist der Mundel ab sofort, weil du so viel redest.
Okay. Drum ist
Und er wusste aber nicht, wer der Mundel ist.
Achso, naja, klar.
Ein echter Wiener geht nicht unter, ich hab's gewusst.
Du hast das und hast die köstlich amüsiert.
Die Videos haben sie mir schon vorher gezeigt, alle.
Okay. Der Mundel-Katscher.
Ja.
Da hat es auch irgendeine Geschichte gegeben mit dem. Aber ich muss einmal nachdenken. Irgendwas war da. Der hat auch ein paar Geschichten geliefert, gell?
Sehr gut, ja.
Gell?
Ja.
Der hat auch ein Potenzial gehabt, wie man so
sagt. Ja, er hat ein Potenzial. Bei München gespielt.
Ja.
Das wissen ja viele gar nicht.
Das war der mit den blonden Lockerl, glaube ich.
Ja, ja.
Das war so ein
Fokuhil. Oder Torjäger ohne Ende. Ne? Also eine Chance muss ihm nicht geben. Der war schon dann brandgefährlich.
Aber ich glaube, er war ziemlich durstig. Ich möchte ihm jetzt nichts nachsagen, aber er hat ganz leicht
durstig. Ja, sagen wir so, viel Wasser hat er nicht getrunken.
Okay, also er hat nicht viel getrunken, Wasser. Ja, geht. Okay. Na, das ist ja jetzt wurscht, das ist verjährt, Wie gesagt, diese erste Saison, also die letzte Saison, dann deine letzte Saison, das war die 81-82, war nicht ganz so erfolgreich. Nein. Nichtsdestotrotz haben wir die Hütteldorfer, die Grünen, haben wir besiegt in einem heroischen Spiel, nämlich 2-0, das war am 31. Oktober 81. Ich war in der ersten Gym in Traun und da bin ich sicher mit Raul noch ins Stadion gefahren. Und Tore Michael Toppel und Walter Koch.
Genau, ich glaube, da bin ich eingewechselt worden. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ja, Du warst auf der Reservespieler und genau. bist in der 78. Genau. eingewechselt worden, um dann noch das 2:0
das Heim zu fahren.
Vorzubereiten.
Genau. genau, stimmt.
Genau.
Stimmt, ja.
Kann nur
stimmt.
so sein.
Ja,
nur
stimmt. So. Stimmt.
Jupp Bläser auf Michael Doppel.
Genau.
Und hat schon geschäbert da.
Genau. Das war ein wichtiger Sieg.
Ja. Ja, vor allem für Selbstfahren. Und das Lustige ist ja, also Lustige, das Interessante an dieser Saison ist 81-82. LASK Linz letzter, also letzter in der Zehnerliga und ist trotzdem nicht abgestiegen.
Nein, das wurde aufgehoben für das eine Mal.
Also sowas, was wir sagen, das kann nur passieren, dass eine Ligaaufstockung kommt, wenn Rapid zum Beispiel letzter ist, genau. haben es extra mal für uns auch gemacht.
Ja.
Also wir haben wirklich einmal die Maßen gehabt und sind letzter geworden und trotzdem nicht abgestiegen. Nichtsdestotrotz bist du dann vom LASK weggekommen.
Ja, ich, wie gesagt, dann kam das Spiel aus Mönchengladbach.
Ja.
Und ich habe meine, der Dietmar Danner.
Dietmar Danner,
genau. Der hat übrigens auch meine Wohnung übernommen.
Der hat gleich alles
der
übernommen.
Der ist gleich in meine Wohnung eingezogen, ja. In der Michael-Heine-Straße in Dornach.
Okay.
Genau. Da ist er eingezogen dann. Der war also ein netter Kerl, wir haben ja vorher zusammen gesessen.
Ja, gut, der wird nichts.
Ja, ich habe dann meine Karriere beendet.
Zu bald?
Ja. Ich war knapp 30 und da war es ja so, spielst du noch weiter?
Also die Profikarriere nehme ich mal an.
Ja, Profikarriere habe ich beendet. Oder dann hieß es dann, spielst du halt noch weiter? Ich hatte Angebote von Bayer Uerdingen, Hannover 96. Mhm. Oder nimmst du ein Angebot an, wo man arbeiten kann?
Mhm.
Dann hatte ich ein Angebot von der Firma Rang Xerox in München und habe dieses Angebot angenommen, weil ich gedacht habe, wenn ich noch 2 Jahre spiele, kriege ich vielleicht die Chance nicht mehr, so einen guten Beruf zu bekommen.
Das heißt, du hast eine Berufsausbildung oder ein Jobangebot gekriegt, parallel zu Fußballspielen? Oder?
Ich habe dann nicht mehr Fußball gespielt.
Mhm.
Ich habe den Fulltime-Job bei Rang Xerox.
Das heißt, du hast auf einen Schlag?
Auf einen Schlag habe ich aufgehört. Nicht ganz, ich war ja noch Spielertrainer dann und was weiß ich alles in Dachau. Mhm. Aber lustig war es halt, der Trauner der wollte für mich noch 50.000 Mark Ablösesumme haben. Bei Dachau.
Mhm.
Ja. Und die lustigste Geschichte ist eigentlich das, dass ich 6 Wochen bei 1860 München trainiert habe und 1860 damals Zwangsabstieg in die dritte Liga.
Mhm.
War damals schon Chaos bei denen.
Mhm.
So, da habe ich schon 6 Wochen trainiert und der Trauner hat immer von 50.000 Mark geredet und die 60er 50.000 Schilling.
Mhm.
Bevor sich die da mal einig waren, habe ich gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr mit, jetzt höre ich auf. Ich habe die komplette Vorbereitung gemacht. Ich habe von der Rang Xerox freikriegt, einen halben Tag, und habe dann bei 60 trainiert. Ne? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt kannst du den Schuh aufblasen, jetzt hör mal auf. Das war auch gut so.
Das heißt, du hast der Karriere mit
30.
30
beendet. Also als Profi, ja.
30. Als Profi,
ja. Ich habe dann auch gespielt bis 6, 37 in Amateur, in Dachau.
Aber dann immer nebenbei Rang Xerox.
Ja, hauptberuflich. Ich habe dann bei den Amateuren nur abends.
Und das ist auch der Grund, warum es die nach Bayern verschlungen hat quasi.
Richtig, ja genau, das war der Grund. Es war auch so, meine Cousine damals, die hat in Dachau gewohnt.
Mhm.
Und da konnte ich sofort eine Wohnung von ihr übernehmen. Sie ist da ausgezogen, hat ein Haus gebaut. Bin dann nach Dachau gezogen und war dann gleich in München. Also 20 Minuten war ich in München. Und das war natürlich die beste Lösung, die ich überhaupt machen konnte.
Also eine Vernunftlösung.
Das war eine Vernunft.
Und hat er das nicht irgendwie gefehlt? Der Profi.
Die erste Zeit. Die erste Zeit war der Tag so lang. Wenn du um 8 Uhr im Büro sein musst, das war ewig bis Mittag.
Ja.
Ja, früher bist du um 10 Uhr zum Training gefahren, hast du erstmal wieder frei gehabt bis um 4. Ja, und das war halt dann schon ein langer Tag. Ja. Aber es hat sich gelohnt, es hat sich ausgezahlt.
Ja.
Und habe dann einen sehr guten Job bekommen, der mir sehr viel geholfen hat. Bis heute.
Mhm. Und Rang Xerox. Wie kommt man vom Rang Xerox zum Tierheim?
Das ist nicht so schnell gegangen. Ich bin Rang Xerox, da bin ich zuerst mal nach Dachau zurückgegangen mit meinem Chef, der auch einen Kopiershop respektive eine Kopierfirma geleitet hat und hat mich mitgenommen.
Mhm.
Und der hat dann aufgehört mit der Firma und ich habe dann den Shop übernommen und war 15 Jahre dann da drin mit meinem eigenen Kopiershop.
Mhm. Ist aber noch kein Tierheim in der Nähe.
Danach kam das Tierheim, weil nach 15 Jahren der Laden, der lief nicht mehr.
Ja.
Leider Gottes muss ich den gegen die Wand fahren. Ja. Und dann kam halt die Geschichte mit diesem Tierheim da.
Mhm.
Das war, ich weiß nicht, ob der jemand kennt, aber die Begum Aga Khan, die Frau Thyssen-Henne, das sind also diese zwei, die Aga Khan ist zum Beispiel mit diesem, ja, Scheich oder was, war die verheiratet. Und dieses Tierheim, das war ja der Wahnsinn, da waren 70 Hunde aus Teneriffa. Ja, die kamen also jeden Tag aus Teneriffa daher. Ich habe die vermittelt, ich habe eigentlich alles gemacht.
Okay.
Und wie gesagt, nur 3 Jahre.
Ja.
Leider, es ging nicht mehr.
Ja. Und dann?
Ja, und dann habe ich mal eine Zeit lang gar nichts gemacht, weil ich musste mal pausieren dann auch mal. Und dann habe ich gearbeitet in Graz, also mit einer Grazer Firma und habe da Glückwunschkarten vertrieben.
Aha.
Für das Gebiet Österreich, Tirol und Bayern.
Das heißt, du warst viel unterwegs?
Dann? Ja, ich war fast nur unterwegs, ja. Bin im Jahr 60.000 Kilometer gefahren. Und das hat aber riesen Spaß gemacht, bis das der Pleite ging.
Also ich erkenne da ein bisschen ein Muster.
Ja, das ist ein Muster. Es war immer das Gleiche.
Ja. Okay, also du hast, ja, wurscht, was hast du dann gemacht?
Dann habe ich gedacht, jetzt mache ich wieder mal ein bisschen gar nichts.
Die Frage hätte natürlich anders lauten können.
Und dann habe ich das gemacht, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe, da habe ich Gold angekauft.
Gold angekauft.
Das habe ich jetzt also bis zum letzten Dezember noch gemacht. Habe eine eigene Filiale geleitet in Pfaffenhofen an der Ilm, das ist kurz vor München. Und bin jeden Tag von Regensburg nach Pfaffenhofen gefahren, sind 100 Kilometer und 100 Kilometer
zurück, das heißt, am Abend. Das heißt, da sind die Leute zu dir gekommen und gesagt,
ja, genau,
ich hätte da ein Goldkettel.
Ja, Goldkettel oder
brauch Erbstücke. Brauche ein bisschen Geld.
Ja, ja, genau. Viele Erbstücke meistens
halt.
Ja,
das hast du
von das mir habe ich gewogen, angenommen
und habe das gewogen bezahlt.
Also und, ja. Ja. Genau.
Du hast da,
das war ein sehr schöner Beruf, ja.
Ja, bis zu einem Tag, wo es dann nicht so schön war, hast du mal gesagt?
Ja, das war der 24. April 2014,
okay.
Wo dann zwei dann vor mir standen mit Pistole am Kopf. Das war ein klassischer Überfall und das muss ich nicht nochmal haben.
Das denke ich mal.
Ja, das hat mich also lange begleitet. Ich war auch ein Jahr, bin ich psychologisch behandelt worden und weil das kommt ja immer wieder hoch. Das ist ja keine Frage.
Wie jede Situation, wo
natürlich, irgendwer vermummt ist. Jetzt klingelt, da schaust schon.
Ja.
Das kriegst du nicht raus.
Aber du hast es damals so gelöst wie der Niki Lauda nach seinem Unfall.
Ja.
Du hast gesagt, wann ich.
Ja, das war ein Donnerstag und Freitag haben wir zugesperrt dann. Und mein damaliger Chef, der hat dann gesagt, du nächste Woche bleibst daheim. Und ich habe gesagt, das glaubst du doch selber nicht, dass ich daheim bleibe. Ich bin am Montag wieder da. Die kommen am Montag nicht schon wieder. Ja.
Anzunehmen,
und, ja. Ja, ich war dann am Montag wieder drin halt. Ne? Und das wäre besser gewesen, wenn ich zu Hause geblieben wäre, glaube ich nicht, dass ich
nur mal hingegangen
das so oder? Einfach, das einfach nicht, aber dass ich das so locker dann rübergebracht habe.
Gut, und nach diesem Goldankauf bist du jetzt endlich in Rente
gegangen. Ich bin in Rente gegangen,
genau. Aber du hast letzten Freitag hast du arbeiten müssen.
Ja, ich helfe noch aus. Okay. Ich bin ein sogenannter Springer. Wir haben 4 Geschäfte. Und wenn jemand krank ist oder Urlaub hat, dann springe ich halt noch ein. Mache ich auch gerne, weil es nicht so oft ist, hoffe ich. Und ich hoffe, dass ich jetzt bis März mal Urlaub habe.
Ja, und wir sind sehr froh, dass du jetzt in Rente bist, weil sonst haben wir.
Ja.
Wir haben schon ein paar Mal probiert, dich in die Sendung zu bekommen. Es hat irgendwie nie passt so richtig. Ja. Und ich bin ganz froh, dass das heute gelungen ist. Du bist noch 65.
Ja.
Ich habe 2 Monate,
glaube ich.
Bis wie lange bist du
bis noch? Bis zum 11. Dezember
noch. 11. Dezember. Ja, und wir haben zuerst, glaube ich, mal kurz in der Pause oder on air, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, vom Udo Jürgens geredet.
Ja.
Und was liegt da wohl näher als?
Mit 66 Jahren.
Mit 66 Jahren. Also Jupp, wir wünschen dir, du bleibst jetzt nehme ich an, bis zum Ende der Sendung bei uns. Wir wünschen dir zu deinem 66. Geburtstag, am 66. Geburtstag, rufe ich dich an, dann gut, wünsche ich dir wirklich Gesundheit und dass du immer dieser fröhliche, kölsche Jung bleibst, auch wenn du in Bayern wohnst mittlerweile und das mit 66 erst richtig durchstartest und losgeht.
Genau, das wünsche ich mir auch.
Ich bedanke mich für legendäre Geschichten
bei
dir und vielleicht bringen wir das wirklich einmal zusammen, dass wir ein paar von euch
das wär's.
Zusammenbringen.
Alles klar. Ich bedanke mich für die Einladung.
Danke, du bleibst nur da und wir machen uns jetzt einmal in Udo Jürgens an. Ja, mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss und um 20.48 Uhr machen wir bei Legendären ja auch noch lange nicht Schluss, denn wir haben noch jede Menge zum Besprechen und wir haben noch ganz eine spannende Sache. Günther, ich hab dich jetzt dazu geholt. Günther, du bist heute, der Senior in der Runde und hast den Jupp spielen gesehen, oder? Ja, hab ich gesehen. Du hast uns auch mit eine Mappe mitgebracht mit unheimlich viel Erinnerungen oder Zeitungsartikeln. Wo ist die her?
Ich habe mit 12 Jahren mit der Saison 1978-79 angefangen, jeden Zeitungsartikel, jedes Schnipsel, das ich in den Tageszeitungen gefunden habe oder sonst irgendwo, zu sammeln und saisonmäßig zusammenzustellen, einzukleben. Teilweise auch selber ein paar Berichte dazu geschrieben. Aber in dieser Intensität habe ich das nur 3 Jahre durchgehalten, aber das sind halt genau,
genau die 3 Jahre, wo der Jupp da war. Und jetzt ganz ehrlich, er ist eh draußen. Hast du uns so vorgestellt, den Jupp?
Der Christian hat mir ein Foto gezeigt, schon die Woche von
ihm. Nein, nicht vom Ausschauen her, vom Typ her.
Vom Typ her. Nicht ganz so witzig. Also ich habe mir ein bisschen ernster vorgestellt. Er ist voll locker. Und das war irgendwie nicht so.
Jetzt, wo du das sagst, ich habe nämlich ganz was Wichtiges vergessen. Den müssen wir nachher noch einen holen, den Jupp. Der hat noch mal ein bisschen was muss an uns noch erzählen. Aber in der Zwischenzeit. Wir haben da einen Tisch voller, ich sage einmal, kann man euch schon als Groundhopper bezeichnen, alle miteinander. Wir stellen jetzt einmal die Runde vor. Günther, die kennt man sowieso. Bernd Hattig kennt man mittlerweile auch. Der hat schon so einen dritten Auftritt, glaube ich, bei Legendär und ihr. Hallo Bernd.
Ja, hallo, grüß euch.
Was sagst du bis zum bisherigen Verlauf der Sendung zufrieden?
Ja, vor allen Dingen, das ist immer interessant, wenn man so Zeitzeugen, wenn man Leute von früher mal hört, was die so zu erzählen haben, ist immer sehr interessant.
79, wie der Jupp gekommen ist, weißt du?
Ja, 7.
Also noch nicht so wirklich.
Nein, das im ist, Jupp das noch ist, nicht so live. Ja, okay. Also mir kommt das irgendwo schon ein bisschen bekannt vor. Also ich war sicher schon im Stadion, aber da habe ich natürlich noch nicht so geachtet auf irgendwelche Spieler. Da war mir einfach nur das Erlebnis wahrscheinlich viel wert, aber nicht der Spieler selber. Mhm.
Draußen hat sich der Dominik zuerst beim Jupp entschuldigt und gesagt, Jupp, es tut mir leid, aber wie du gespielt hast bei uns?
War ich noch nicht auf der Welt.
Weil ja, du, was für
Bauer bist? Ich bin 87er Jahrgang. Und ja, ich finde es aber trotzdem voll cool, weil wenn man nicht gerade der grüne Verein aus Wien ist, wo ständig berichtet wird, auch über die Vergangenheit, dann musst du ja als Lasker alle Infos zusammentragen oder wir haben ja nicht so viele Legenden, die so bekannt sind. Und wenn du dann einmal einen kennenlernst, so wie heute und dann wirklich da aus dem Nähkästchen plaudern hörst, also mir hat das voll taugt. Und voll der lockere, lässige Kölscher Junge. Ja. Also hat sich echt ausgezahlt, dass ich auch gekommen bin.
Ja, wie gesagt, wir bemühen uns sehr, sehr darum, um die Tradition und auch um diese legendären Geschichten. Christian, was bist du für Baujahr?
Ich bin 95er Baujahr, aber also der Jüngste in der Runde.
Aber du kennst den Jupp am besten, weil der Papa dieses Mapperl hat und du hast das sicher als kleiner Bursch schon durchplaut.
Genau, ich habe das früher schon immer studiert. Mir hat er tatsächlich auch schon als kleiner Bursch was gesagt, der Jupp. Aber natürlich, so wie ich ihn heute kennengelernt habe, die Möglichkeit kriegt man nicht oft und ja, taugt mir.
Ja, der Grund, warum der Bernd und der Dominik heute da sind, ist ja ganz einfach. Wir haben letztens in der Sendung angekündigt, wir wollen diese 2 Europapokalpartien noch besprechen. Und ja, Oslo haben wir geschafft, also annähernd geschafft. Und heute geht es um die Auswärtspartie in Istanbul. Bernd. Du warst in Oslo auch?
Natürlich, hey klar.
Spannendste Erlebnis von Oslo, ganz kurz.
Das Spannendste, ob ich nur ein Bier kriege.
Und das unter 10 Euro kostet?
Genau, weil einfach die Polizei dann kein Alkohol mehr. Es war ja eigentlich im Prinzip durch das Ergebnis, ja, das, was wir daheim schon geschaffen haben, war das ja eigentlich nur mehr eine lustige Auswärtsreise für uns. Ja. Also, was soll ich dann anbrennen, haben wir sich gedacht. Und wir haben sie halt da nicht. Dann hat er einen eingebrennt.
Was er dann anbrennt. Dominik? Dein Erlebnis, wenn ich sage, Lilleström, was war
ja, das? Ja, das Spannendste war, nachdem es mich mit der Firma wen gekeigt hat, mit dem Freigang und so weiter, und ich trotzdem geschaut habe, dass ich dabei bin. Bei mir war das so ein Tagesausflug, so wie wenn du heute nach Altach fährst, ja, kommst du am nächsten Tag in der Früh wieder heim. Also und meine spannendste Geschichte war, ob EK-Flieger von den 2, was ich aufgebracht habe, Verspätung hat. Weil sonst hätte ich ganz einfach die Partie nicht gesehen. Weil ich bin in der Früh in Linz nach Frankfurt und von Frankfurt nach Oslo und dann weiter mit Zug nach Lilleström mit etlichen. Nein, ehrlich, und also, wie der Bianca gerade sagt, ich meine, wir haben daheim alles klar gemacht. Ich will nicht sagen, dass es oben um nichts gegangen ist, aber das war ein trockener Tücher, wie man so schön sagt. Und es war gerade, es war lässig, es war cool, aber ja.
Und dann war die Auslosung.
Genau, ja.
Dein erster Gedanke beschickt hast.
Ja, mein erster Dings war eigentlich so, weil ich privat ja Urlaub schon davor gebucht habe und mein erster war hoffentlich auswärts, weil das geht sich dann aus, egal wo wir sind. Ja, und dann Istanbul, für mich war es relativ gleich klar, Dort da fliege ich hin, da, ja.
Aber diesmal nicht hin und zurück, sondern...
Nein, natürlich, wieder wegen an, da habe ich, wie gesagt, gerade Urlaub, ich habe dann 2 Wochen Urlaub gehabt, da war halt in der einen Woche quasi noch frei, wo nichts geplant war mit der Familie. Und wir haben sie dann, der Bernd und ich,
gemeinsame wir haben also relativ
viel Kontakt und waren früher mal, also bis vor kurzem war ich bei Jana im Fanclub dabei und haben viel Kontakt, ja, und das war relativ klar, dass sie da auf jeden Fall ein paar Leute zusammen tun. Die was da gemeinsam fliegen, ist eh klar, ja.
Was ist das Erste, an das man denkt beim Organisieren, Bernd? Istanbul.
Naja, es war relativ kurzfristig, also das war nicht so lange Zeit, das zu planen. Es war natürlich dann, wie, was für Flug, wie kommst du dorthin, was wird das kosten? Mehrere Überlegungen halt einfach, die wir angestellt haben, um dorthin zu kommen, aber es war eigentlich für mich ja grundsätzlich komplett egal wo es hingeht, es geht hin. Mhm. Und ich fliege dorthin oder fahre dorthin oder wo das halt immer ist. Dass das dann halt Istanbul geworden ist, am Anfang haben wir gedacht, ach, was tue ich dort? Ist das wirklich so? Und dann im Nachhinein, oder nicht im Nachhinein, sondern auch vorher noch, habe ich dann gedacht, ja, eigentlich hat man immer wieder gehört aus diesen lauten Stadien, die dort sind, die dort herrschen, das einmal zu erleben, muss sicher Wahnsinn sein. Und dann war für mich klar, ich fahre dorthin, also koste es, was es wolle, Zeit, wurscht, hin damit. Mhm. Ja. Und das war eigentlich dann doch einfach das nur mal ganz eine andere Ebene und ganz ein anderes Erlebnis als Liljeström. Liljeström, wie gesagt, das haben wir schon fast gewonnen gehabt, vorher, bevor wir da hingefahren sind, war ein kleines Stadion, wenig Leute, zwar von uns sehr viel mit, also in Liljeström waren sehr viele Lasker, aber also Liljeström hat wenige Fans gehabt und dann kommst du halt nach Istanbul in eine riesen Metropole, eine Riesenstadt, super zum Anschauen, kann ich jedem nur empfehlen, mal dort hinzufahren. Sehr westlich, also wer irgendwelche Angst hat, dass das irgendwie so muslimisch und alle rennen im Kopf, gar nicht. Also wirklich unbedingt hinfahren, das ist ein Wahnsinn, Stadt zum Anschauen. Ja, und dann halt das Stadionerlebnis. Und das ist halt dann schade eigentlich gewesen, dass in Liljeström sehr viel waren und in Istanbul nicht mehr so viel, also weit, weit weniger. Obwohl aber das, und das kann ich euch sagen, ein Wahnsinnserlebnis war, das ich nicht missen wollte und nicht missen werde, das war irre. Also das zu erleben, dort zu spielen, und wir haben auch sehr gute Spielrunden geliefert, da braucht man sich nicht verstecken.
Dominik, wer war jetzt bei euch der Reiseplaner? Macht das einer oder teilt man sich das ein bisschen auf?
Ich halte mich da eigentlich generell ein wenig im Hintergrund, weil ich beruflich relativ viel was mit Wegstrecken und so zum Planen habe und ich bin da immer ganz froh. Es ist einer, der halt nicht da ist, da immer federführend dabei. Man kennt ihn eher, der Patrick wird eh bekannt sein. Ja. Und aber auch der Bernd, also das sind wirklich 2 Profis, sage ich mal, die sich das auch dann, weil ich bin ein fauler Hund, wenn ich da irgendein Flugzeug seite. Mich freut das nicht, dass ich da 6-mal vergleiche. Ich nehme dann einfach das Zweitbeste. Ja. Aber die haben das echt top organisiert oder halt zumindest der eine sucht das, der andere sagt, na, fliegen wir von da oder dort. Und im Endeffekt haben wir sich dann auf Wien geeinigt, weil Wien einfach am gescheitern ist. Wir haben gezahlt, ich glaube, ich habe 260 Euro für den Flugzeug. Was in, wenn ich mir dran denke, wir haben Wochen vorher noch in Liljeström gespielt, dann war die Auslosung. Also für den kurzen Zeitraum. Und wir waren dann 3 Tage. Die anderen waren, also der Bernd ist auch mit uns runtergeflogen, ist aber noch länger geblieben und hat ein wenig auf Kultur noch gemacht, was sich bei mir leider nicht ausgegangen ist, aber was mir auch getaugt hat. Und also wie gesagt, 2 Leute haben das mehr oder weniger für uns geplant und das war voll super. Ja.
Ein bisschen einen anderen Weg, glaube ich, hat der Christian genommen, oder?
Nach Istanbul war es tatsächlich komplett derselbe Weg, weil ich habe euch am Flughafen getroffen.
Also so viele Flieger dürften zur passenden Zeit nicht geflogen sein dann.
Offensichtlich. Bei mir war es aber witzig, wie ich mir das Ganze zusammengeräumt habe. Darum war ich dann auch beim Hinflug zumindest noch zuerst alleine. Hä? Weil ich als armer Student natürlich ein bisschen aufs Geld schauen muss und ich habe vor dem Spiel gegen Liljeström, vor dem Heimspiel, war schon relativ klar, okay, wann wir da drüber kommen, spielen in Istanbul. Ja. Habe ich schon ein bisschen geschaut und habe gesehen, okay, jetzt gibt es noch einen halbwegs günstigen Flug wie in Istanbul und retour. Und habe dann, wir haben zur Pause gegen Liljeström 2-0 geführt und habe gesagt, okay, ich buche jetzt sofort Istanbul.
Also Risiko.
Risiko, weil ich
wusste... Das heißt, du hast von Liljeström aus in Flieger nach Istanbul?
Von Linz aus, weil wir haben
so, ja.
Okay. Im Hinspiel zur Pause 2-0 geführt.
Klar.
Istanbul war auch gleich vorne. Habe in der Pause gebucht und habe dann um, glaube ich, 210 Euro den Flug hin und retour gehabt.
Schreckt mich jetzt auch nicht.
Also, ja. Ich habe es tatsächlich in der Pause gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay.
Das war aber derselbe Flieger?
War derselbe Flieger, ja.
das wollte ich auch noch sagen, das war bei uns auch so. Also der Bernd hat vor der Partie schon gesagt und ein paar haben gesagt, hey, wollen wir das gewinnen? Mhm. Ich meine, da haben natürlich wieder, ich will da jetzt keinen schlecht machen, aber voll viel, ja, na, sicher, dann buchen wir gleich und bla bla bla. Mhm. Im Endeffekt waren es wieder nur eine Handvoll, aber die haben dann auch wirklich, ich meine, weil es so klar war und weil im anderen Spiel das auch relativ klar war, dass Beşiktaş drüber kommt, wir haben es dann einfach auch eigentlich gebucht, bevor wir gewusst haben. Mhm. Ich meine, der Fußball hat schon viel Stickeln gespielt, es hätte noch schief gehen können, beiderseits, weil was ist, wenn dann Beşiktaş nicht weiterkommt, ja. Aber im Endeffekt hat es gepasst, ja. Wir haben es nicht ganz so krass gemacht, dass wir es in der Halbzeit noch gebucht haben, aber ich glaube, einen Tag später.
Ja, ja. 50er mehr.
Ja, und der mehr Hackeln gegangen, das war drin.
Ja. man hat schon mehr ausgeben für,
ja, für kürzere Fahrten.
Ja, genau. Sage ich auch. Das heißt, Bernd, du hast einen längeren Urlaub geplant oder Hinflieger war derselbe?
Wir sind mit dem gleichen hingeflogen, wir sind auch mit einem anderen hingeflogen,
ja. Das Interessante ist ja, ich meine, ich war Lilleström, du triffst dann am Flughafen wirklich Leute und sagst, hey, du auch da. War das bei euch Istanbul nicht so krass?
Ja, es war natürlich gegeben, aber es ist ja so, dass, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nicht so viele Leute geflogen sind, war natürlich die Rate, die man trifft, natürlich geringer. Aber es ist natürlich am Flughafen, hey, servus, grüß dich, du auch da und du fliegst da und Leiband und super, dass du da bist.
Also letztendlich, wie groß war die Gruppe, die im selben Flieger geflogen hat?
15, 20 Leute.
Na ja, sehr beachtlich.
So, ja, das ist einfach urzeittechnisch, also einfach passt, das ist ja so, es gibt, was ich, 3-4 Fluglinien, die gleichzeitig fliegen und da kannst du eigentlich alle Stunden fliegen, aber wir haben sie natürlich dann den günstigsten ausgesucht und das war jetzt nicht unbedingt dann, ich weiß gar nicht, mit was wir geflogen sind, Pegasus.
Wie tut man jetzt bei der Hotelplanung? Schaut man eher außerhalb oder sagt
man? Nein, das ist eigentlich sehr gut angerennt, und zwar es gibt einen, der einfach sich mal nach Istanbul hat gesagt, der fliegt einfach dahin, Jahre vorher oder 2 Jahre vorher, und schaut sich einfach mal Fußballspiel an. Ist da in einer Straße gelandet, die sehr für Touristen sehr, sehr, sehr genehm ist, und da hat er ein paar kennengelernt, und der eine ist Fenerbahce-Fan, was ich mir erinnern kann, was er erzählt hat, und der hat gesagt, da ist recht nett, da sollten wir eigentlich alle hin. Und dann hat das eigentlich relativ gut funktioniert, dass sie alle in einem Umkreis von 2-3 Kilometern die Hotels gesucht haben. Und wir haben eigentlich ziemlich viel von die, was waren wir denn, 200 Leute, was waren wir das? Waren 150 Leute, waren mindestens die Hälfte in deren Straßen.
Aha, also und irgendwie doch vernetzt.
Genau, das war super, und das war dann die Abendgestaltung, war dann dementsprechend auch sehr, sehr, sehr nett.
In der Straße.
In der Straße, ja.
Und wie lang vor dem Spiel seid ihr dann dort angekommen?
Du meinst jetzt
zeitmäßig vor dem Spiel?
Am Vorabend.
Am Vorabend. Das heißt, der erste Abend war noch zum Feiern, sagen wir mal.
Ja. Eigentlich waren alle zum Feiern.
Nur interessemäßig ist Bier dort wesentlich günstiger, nicht mehr?
Ja, einiges, ja.
Und auch nicht problemlos zu beschaffen?
Ja, natürlich. Wie gesagt, sehr westlich, Großstadt, da brauchst du keine Gedanken machen, da kriegst du alles.
Gut. Die Anreise hält man soweit, wir kommen zu einem Lied, wir brauchen wieder mal eine Pause. Das ist eine neue Version von einem ganz uralten Lied mit einer ganz einer spannenden Geschichte, die könnt ihr googeln, und manche kennen es jetzt aus dem Stadion. Und ja, manche können jetzt speziell beim Refrain dann ein bisschen mitsingen. Ja, ciao, Bella, ciao. Ich habe jetzt erfahren dürfen, das hat eine Bedeutung sogar. Das Ciao, Bella, ciao hat mit Istanbul was zum tun. Wer will uns die Geschichte erzählen? Dominik.
Ja, dann nehme ich das schnell in die Hand. Also wir haben sie, wie gesagt, wenn ich kurz wegen weiter ausholen darf, für mich war ja das wirklich jetzt einmal so richtig Europacup, weil Lilleström, wie gesagt, das war für mich wie Alltag. In der Früh hier am nächsten Tag kam, ja, 1000 Mal schon erlebt, das war jetzt eigentlich für mich gar nicht so, aber das war wirklich am Vorabend hier, so passt. Dann die, ich nenne es absichtlich die junge Szene oder halt die Aktiven kontaktiert, ja, wo seid ihr, ja, passt. Und mit ein paar wieder anderen Ödern und halt dann einmal wirklich alle zusammen getroffen, und dann haben wir sie halt da, ja, wir haben ja irgendwas gegessen, getrunken, geil, ja, da lässig, Wasserpfeifen getrunken, hin und her. Und eben der besagte Herr, der was das Viertel ein wenig Auskundschaft hat, weil das wollte ich auch vorher noch, das hat der Bernd vielleicht vergessen, wir wollten bewusst nicht ins Beşiktaş-Viertel oder ins Fenerbahce-Viertel, wir wollten in ein neutrales, logischerweise. Ja. Und in dem lässigen, neutralen Viertel, wo wir uns halt niederlassen haben. Ja, und dann sind wir weitergezogen, gell. Und da hat halt eine Person, was das ausgekundschaftet hat, den Wirten kennt. Es war angeblich ein Fenerbahce-Fan, aber das noch nebenbei. Und wir sind dann ganz aufgebeten worden auf den, was war das, ein Terrassen, ein Balkon. Und sind dann mit, ja, mindestens 20 Leute gesessen, ja, und waren halt in Laune und haben halt dann das scheiß Bella Ciao Lil gesungen und das und das und auf Lask und dicht. Und gibt ja, glaube ich, auch irgendein Lil, auch wenn es mir gerade nicht einfällt, was den Rhythmus hat, ja, und ja, wurscht. Und drungen halt und es war gerade und auf einmal kommt aus heiterem Himmel, da sind wir aber sicher schon zwei Stunden gesessen, ein komplett gestört, der Deutsche auf, hey Jungs, seid ihr verrückt? Habt ihr eine Meise? Und alle schauen so an und der sagt, das könnt ihr nicht machen, dieser Lärm hier, das geht ja gar nicht, weißt du? Und wir schauen so an und denken sie, was ist denn mit derer los? Ja, ich. Der Bernd hat es eh vorher gesagt, ich glaube, das ist eine Urlauberin, das habe ich erst jetzt gerade davor erfahren, dass die scheinbar da wohnt oder was weiß ich, ist eine Diplomatin, ja. Irgend so ein Scheiß.
Also man, auf jeden Fall, wenn man nach Istanbul fährt, ja. Macht man sich ja Sorgen um die, die dort sind.
Ja, genau.
Also wenn man nicht daheim. Ja, genau, wir sind gesessen, ja. Und gesagt, hoffentlich passiert ihnen nichts. Und auch gerade habt ihr nach ein paar Stunden schon Schwierigkeiten.
Ja, ein Kirch mit einer Piefke, ist eh klar. Ja.
Man, ja, schickt, auf jeden Fall. Man schickt euch nach Istanbul und ihr legt euch mit den Deutschen an.
Ja, und dann hat es uns irgendwie Zeit, da vorne wohnt es nämlich und da hört man unseren, ja, Lärm so. Ich meine, da waren eine Million Häuser oder eine Häuserzeile, du hast ja nicht einmal gewusst, wo die ist und wie das geht. Und ich meine, das ist eine extrem
ganz große, ehrlich,
und laute Stadt.
Ganz ehrlich.
Ganz ehrlich. Die Wurscht. Deutschen. Ja, ja, aber und das war.
Der Jupp ist einer.
Außer der Jupp halt, der ist eh lässig. Nein, und man hat auch nicht gewusst, was man dagegen tun soll, weil wir wollten dann normal mit ihr reden, aber ja. Da sind Leute hingegangen und haben gesagt, ja, okay. Was können wir denn da? Und die hat dann gar nicht ausreden lassen. Die hat gleich, nein, ich hab eine Meise. Und irgendwann ist dann wieder gegangen.
Also, liebe Freunde und Groundhopper, wenn ihr einmal nach Istanbul fahrt, seid vorsichtig. Da sind so viele Piefke. Seid einfach vorsichtig, die sind voll aggro dort.
Und sind überall. Mir ist nur der eine Satz ganz laut für ihr im Gedächtnis geblieben, ihr mit euren Scheiß bei der Ciao hier. Das haben wir dann zum 10. oder zum 20. Mal laut gesungen und das hat es nicht verputzt.
Also ihr mit euren Scheiß bei der Ciao hier. Ich beneide euch ja jetzt schon um diese Stimmung, die dort geherrscht hat. Ja? Und das schon vor dem Spiel. So, jetzt wechseln wir in dieses Stadion. Stadion ist ein Traum, hast du gesagt, Bernd.
Ja, das
Stadion vielleicht nicht, aber.
Es geht ja nur eigentlich, wir müssen mit so einem, okay, Stadion hin.
Ja, okay, passt, dann führen wir das aus.
Wir wollten da jetzt nicht was irgendwie öffentlich fahren, weiß nicht, was passiert. Man hört immer wieder vom Besiktas Fan, weiß man ja, dass die jetzt nicht so handsam sind. Haben wir gesagt, schauen wir irgendwie, dass wir anders hinkommen, dann haben sie einfach Taxis geworfen und sind eigentlich mit, weiß ich, 15 Taxis hingefahren. Und witzigerweise hat jedes Taxi immer was anderes gekostet. Du hast vorher gefragt und dann ist es doch anders gewesen und ja, hast es halt einfach zahlt. Dann sind wir zu dem Stadion hingekommen. Leider Gottes, und das ist, was mich ein bisschen erschrocken hat, es kann da kein Mensch Englisch. Ich mir dachte, ja, Ölred, lass mal einreden, die kennen. Mhm. Aber auch die Jugend oder so junge Polizisten, die waren alt, 25, 23 Jahre, den hast du gefragt, wo der Eingang ist für den Auswärtssektor. Away-Supporters, das war dem, als hätte ich, weiß ich, Chinesisch geredet mit dem. Also das war ganz schwierig, dass wir da Kommunikation herstellen können, dass wir wissen, wo wir hingehen müssen. Wir haben gewusst, wir müssen vor dem Spiel zu einer Kasse gehen.
Weißt du, keine Karten gehabt
die, hat? Nein, es gibt grundsätzlich in der Türkei gibt's gar keine Karten. Das ist ein eigenes System, das nennt sich Basulik. Da, für die also internationalen Spiele und du kannst, das ist ja auch wegen Hooligan-Probleme und Ausschreitungen, jetzt haben sie das mit einer Registrierung, aber weil natürlich international geht das natürlich nicht mehr, die können wir nicht registrieren für das eine Spiel, jetzt haben sie da Karten und da haben wir die Karten abholen müssen und wir sind da, wie uns dann nachher und relativ schnell bewusst war, beim absolut falschen Eingang reingegangen. Alle in der jungen Szene, die da gegangen sind, wo wir mit waren, alle schön in schwarz gekleidet und Richtung Kasse. Und haben wir dann einen Polizisten gefragt, wo das ist, und der hat uns dahinter einfach geteilt und sind dann hinter Stadion, also hinterm Tor, zu den Kassen gegangen. So, und das war aber genau der Eingang von dem harten Kern der Besiktas-Fans. Okay. Ne? Ich würde mal sagen, Gott sei Dank waren wir da relativ bald dort, wenn wir da eine Stunde oder eine halbe Stunde vom Spiel hinkommen. Hätte es wahrscheinlich schon mal geraschelt, denke ich mal. Mhm. Und dann sind wir aber von der Polizei dann, die etwas hysterisch durcheinander geredet haben, was wir da dann, dann Empfang genommen worden.
Geleitet.
Und nur mehr raus und nur mehr alles rundum und dann eigentlich zu dem Aussichtssektor. Okay. Das war eigentlich die Anreise einmal oder der Weg zum Stadion.
Okay, also grundsätzlich.
Pff. Ja, zum Erzählen ganz lustig, aber im Moment.
Ist da nicht ganz wohl.
Naja, weißt du, wie ich schon gesagt habe, wir waren nicht mit 1000 Leuten dort. Ja. Also wir waren da in dem Moment 35, 40 Leute.
Also da wird einem schon mal kurz dann warm. ums Herz.
Ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, ich und zwei andere haben sich nicht, jetzt werden wir uns irgendwie da aufgespalten haben, aber wir haben nur ganz kurz auf Kultur vorgemacht und waren auf dem Taxi-Platz und haben halt da auch wieder Wasserpfeifen, Essen, Trinken und es hätte sich nicht mehr ausgezahlt, dass wir zu den Hotels zurück und mit dem Taxi her und wir sind halt dann selbstständig zu Fuß, aber war ja ein wenig, ja, muss ich ehrlich sagen, ein wenig ein mulmiges Gefühl, weil alle haben die angeschaut und wir haben halt natürlich keine Vereinsform, weil das sage ich ja ganz ehrlich, ich meine, wir sind nicht Eintracht Frankfurt, dass wir da mit 1000 oder 2000 Leute hinfahren. Und ja, hast halt am Boden geschaut und warst halt dann wirklich froh in der Nähe vom Stadion, dann waren dann schon die Kieberer und dann war halt noch keiner da von, und was der Bernd gerade beschrieben hat, das habe ich gesehen, wie die auf einmal um Kurven rumgehen, die uns, und die haben gedacht, boah, hey, das sind aber coole Hunde, die machen da auch auf dicke Hosen oder so irgendwas und erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass er die eigentlich komplett falsch geschickt worden sind und das eigentlich eher unabsichtlich war. Ja. Aber ja, wie gesagt, da unten, man muss schon,
also es ist
schon, man braucht sich nicht vor einem verstecken, aber man muss schon wissen, wo man Helden spielt und da unten brauche ich es definitiv nicht
machen. Es ist schon gar nicht das Lask, ein Nervenkitzel
dabei. Ist so, ja.
Christian, wie bist du angereist zum Stadion?
Zum Stadion, genauso wie es der Bernd beschrieben hat. Taxi. Also Taxi von der Straße, wo wir alle daheim waren. Und also
gar nicht zu viel quer durch die Stadt.
Nein, nicht, also gerade vor dem Spiel nicht zu viel quer durch die Stadt. Nicht es war nur, wie er gesagt hat, die Taxis haben alle unterschiedlich gekostet. Ich glaube, wir haben den Hauptpreis gezogen, wir haben 50 Euro gezahlt für die 15-minütige Fahrt, also das war Wahnsinn.
Jackpot, jetzt ist Jackpot-Taxi gehabt.
Und beim Heimfahren haben wir auch wieder Taxi genommen, der hat dann noch Taximeter und der war dann bei 4 Euro, 5 Euro oder so. Also nur, dass man mal die Unterschiede da kennt.
Okay, also Taxifahren nicht empfehlenswert, Istanbul. Und waren dann nur einen Fünfer einstecken und sagen, mehr habe ich nicht.
Naja, das habe ich dann auch gemacht einmal, wie wir dann, wir waren ja wie gesagt länger, wir haben sie am Sonntag dann Fenerbahce angeschaut gegen Budapest und da sind wir quer durch Istanbul gefahren und da haben wir den Preis vorher ausgemacht, glauben wir es, der hat nicht gehalten. Und wie wir dann dort waren, wie wir ausgestiegen sind, auf einmal hat der irgendwas umeinander geschrien, auf einmal sind da Leute zugekommen.
Dann so ist das.
Ja, weißt du, der hat da irgendwie, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich habe natürlich nicht verstanden, was er gesagt hat, der hat wahrscheinlich gesagt, weiß ich bin irgendein
Bandit.
Ja, keine Ahnung. Also was auch immer. Und dann sind auf Leute und haben die
dann zahlst du gern.
Und im Endeffekt hat die Taxifahrt ja, wie ich auch schon sagte, hast du jetzt halt 5,50 Zeit, dann bist du eh nicht allein im Taxi geguckt. Ne? Huckst du jetzt zu dritt oder zu viert drinnen, dann hast du es halt auf, dann hast du gesagt, ja, Hauptsache ich bin dort. Ne?
Okay. Anreise hätten wir, sicher im Stadion. Stadionerlebnis, erster Eindruck. Wo, Stadion.
Ja, also.
Wie viel passen da rein?
40, glaube ich, oder so.
40.
Und die 40 und 36 waren, glaube ich.
Also nicht ausverkaufte Partie.
Ja, aber das hat schon.
Und der Auswärtssektor, eigener Auswärtssektor?
Ja, selbstverständlich.
Groß genug? Nehme ich auch für 150
dort sind. Wir sind gerade ausgegangen.
Puffersektor?
Naja, Puffersektor ist relativ. Also der Sektor hat Platz gehabt für 2000 Leute, sagen wir mal. Und wenn da jetzt 150 Leute drin stehen,
okay,
und wir in der Mitte vom Sektor stehen, hast du also automatisch einen Puffer. Ne?
Genau, hast du automatisch. Dominik?
Außerdem, wie gesagt, der war riesengroß, Puffer hast du nicht gebraucht, weil es waren bis auf die Netze und ja, rundherum Polizisten, also wirklich, wie wir reingekommen schon sind. Mhm. Also da hast du gar nicht, wie gesagt, außer du bist ja dementsprechend, ich will uns nicht runter, aber da muss schon eine andere Szene daherkommen, wo ich sage, die was dann derer machen. Aber, und auch wenn du da irgendwo um mich gerührt hast, da ist teilweise so runtergegangen, ja, wie gesagt, das ist einfach auch vom baulichen Konzept her relativ lässig.
Also und ich stelle mir das jetzt so vor, man ist nicht nur vom Stadion aus, von dem ganzen, der ganzen Umgebung und von der ein bisschen beeindruckt und
voll. Ja.
Ich will nicht sagen eingeschüchtert, aber man ist doch demütig ein wenig, wenn man als relativ kleine Fanszene dann dort
auftaucht. Ich bin jetzt nicht der Mega-Groundhopper, muss ich dazu sagen, aber ich habe doch auch schon einige Stadien in Europa gesehen und ja, aber das war echt. Und das Geile war einfach, du sagst, jetzt bist du mit deinem Verein da mit LASK. Mhm. Weil das Lillestrøm, wie du gesagt hast, das war ja keine Ahnung, wie wenn in der Regionalliga ein Wollandspiel. Ich will es nicht abbetonen für alle, die dabei waren und kann das schlecht reden, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, wie jeder, der dabei war in Lillestrøm, das und war halt klar und gemütlich.
Es war
ein
Lillestrøm, ein Stadion, wo hinter dem Auswärtssektor
ein Couch,
wo Balkone sind, die zu betreten sind, ohne Probleme zu betreten, wo man auf einer Couch liegen kann, die dem Anwohner da gehört, der normal so gratis schaut. Der hat auch gerne geheißen.
Halleluja. Nein, also wie gesagt, das Stadion. Und das war am Anfang, ich meine, wir sind reingekommen, gell, und haben sich dann einmal ein wenig gesammelt und haben dann einmal hurra, hurra, die Lasker, die sind da, beziehungsweise wie dann unsere Mannschaft sich aufgewärmt hat, haben wir halt gelatscht, und wie es halt normal ist. Mhm. Und da war aber von Beşiktaş eigentlich noch gar nicht, da war noch nicht viel da, aber alleine da haben die pfiffen und einmal ein wenig buh und gegen uns und da hast du schon gedacht, gellig. Also leise sind die nicht, ja. Aber das war nur ein leiser Vorgeschmack, muss ich ganz ehrlich
Christian, sagen. Christian, du bist eher schon sowas, was man Groundhopper bezeichnen kann.
Ja, ich bin schon relativ viel unterwegs.
Also viele Länder fallen da noch nicht in der Umgebung.
In der Umgebung, also Nachbarländer von Österreich fallen keins mehr. Ne?
Keins mehr, hast du alle. Wie ist Vergleich zwischen, oder gibt es irgendein Stadion, das vergleichbar ist oder Stimmung, die vergleichbar ist, die du bis jetzt mitgekriegt hast?
Eine vergleichbare Stimmung habe ich beim Belgrader Derby mitgekriegt, aber sonst...
Wobei das ja extrem hardcore ist.
Oder? Ja, Belgrader Derby ist eigentlich eben mit wenig zu vergleichen, aber ja. Von der Lautstärke her hat Istanbul da, also hat Beşiktaş das da ja, vor allem in der ersten Halbzeit ja. Wirklich mithalten können und das war...
Angeblich ist das eins der lautesten Stadien überhaupt.
Ja, ich glaube, der Weltrekord ist
140, beschickt das. Ja. 140, glaube ich. Das ist ja, da musst du ja Gehörschutz aufsetzen.
Also deine eigene Stimme hast du nicht mehr gehört, wenn du selber was geschrien hast, oder das ist keine Chance.
Gar nichts mehr. Ja, das ist, das glaube ich, dass das Erlebnis ist.
Ganz kurz muss ich mich nochmal wichtig machen. Unten sind unsere Vorsänger, die haben sich wieder voll bemüht, wie immer. Aber ich bin ganz umgestanden. Und weil ich einfach auch vom Spiel was mitkriegen wollte und natürlich trotzdem supporten, aber du hast, wir haben sie angeschaut, also die Leute neben mir, und du hast nur gesehen, dass die was tun aber und dass was. Die Lippen bewegen, wann beschickt das Vollgas gegeben hat. Weil das war so eigenartig, die haben die erste Halbzeit, vor allem kurz vor der Pause, das waren so komische Wechselgesänge, die sind quer, die sind von der linken auf gegenüberliegende, von derer zurück auf die links daneben und zum VIP-Club, da hat jeder mitgeschrien. Und das Komische war, die zweite Halbzeit haben die eigentlich bis am Schluss, waren sie relativ leise. Das war für mich auch voll eigenartig, warum, weil die waren eigentlich, ich weiß nicht.
Keinen Grund geben.
Das war eigenartig, aber wann die einmal losgelegt haben, das war wirklich ein Wahnsinn. Das war richtig laut und brachial. Sowas habe ich selten gehört. Und wie gesagt, ich bin nicht der Mega-Groundhopper, war schon in ein paar Ländern und habe größere Spiele gesehen, aber das war, also sowas laut, selten. Ja.
Bernd?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich weiß von früher, Mega-Groundhopper war in viele Länder, aber diese Lautstärke habe ich noch nie gehört. Also das habe ich noch nie mitgekriegt und also warum die in der zweiten Halbzeit ein bisschen lauber, weiß nicht, vielleicht geht das halt auch nicht, dass du 90 Minuten so durchschreist, wie die geschrien haben, das ist irre. Wir haben das natürlich aber dann ausgenutzt, wir haben uns ja gesagt worden, dass man uns auch gehört hat.
Und waren das die leise waren?
Ja, dieser Dauersupport, der in den letzten Jahren so gang und gäbe in Österreich geworden ist, das hast du keinen Sinn gemacht, weil du hast da den neben dir gar nicht gehört, wenn die Gas gegeben haben. Also das war wirklich so laut. Aber wie gesagt, wie die dann einmal leiser geworden sind oder wie sie mal kurz einmal unterbrochen haben, haben sie mir natürlich angeschaut und haben sofort geschrien, als wären wir nicht 100, sondern es waren mal 1000. Also
erinnert mich ganz dezent an Bremen.
Ja, ungefähr so. Bremen war es sehr ähnlich. Ja,
da kleine wir Gruppe ein, und da dann
waren wir mit 200 Leuten dort und Vollgas. Haben Gas gemacht, es waren mal 2000.
Ja, okay. Der Vollständigkeit halber Spielergebnis?
Ja, das 1-0 war okay. Die hätten wahrscheinlich mehr machen können, aber wir haben trotzdem sehr gut mitgespielt. Also das war nicht so, dass wir da untergegangen sind. Ja.
Mit ein wenig einer Maßen, der TT hat er nicht eine richtige Chance, aber ich sage einmal, wenn er einen Schritt schneller ist, steht es 1-1. Ja, gut, hätte die Ware, aber ich sage, wir haben sie da unten aber nicht schlecht verkauft. Ja,
gut verkauft nicht. Und in der zweiten Halbzeit war der Support von denen auch.
Ja, wie gesagt, warum wissen wir es nicht? Ja. Vielleicht kann man das Tempo nicht 90 Minuten gehen, aber ja.
Okay. Punkt der Support, nächste Lied, Original Gary and the Pacemakers. You never walk alone. Ja, es wird hitzig weiter diskutiert, während gesungen wird im Radio. Das ist ja das Spannende bei uns. In diese Liederpausen, da geht es ja oft härter zu wie on air. Das Spiel war gut. Abreise steht bevor. Muffensausen, ja oder nein, Dominik?
Ja, Muffensausen, Respekt, ganz einfach. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich war wahrscheinlich nicht mehr über den Taxi heimgegangen, außer es war mir nichts anderes überblieben. Aber, und es waren ja auch unsere Fankeeperer dort und generell hat die Exekutive dazu geraten, die was da waren, haut sich in die Taxis und ja.
Und weg.
Ich habe da kein Problem damit, dass ich das sage, auch vor anderen. Ich brauche mich da nicht rechtfertigen, da in fremden Stadt und sind einfach in die Taxis und sind
angehaut. Ja, Bernd hat es gerade jetzt gefuchtelt,
also,
war nicht ganz einverstanden mit...
Es war der Plan, mit der Taxis wieder zu fahren. Es ist ja dann so passiert, aber unsere Fankeeperer, die dort die Kommunikation mit der hiesigen Polizei da geführt hat, die sind halt etwas belächelt worden, also die Gefängkieferer von uns. Ja. Und mir ist es so vorgekommen, sie hätten es bewusst gesagt, nein, das geht nicht. Die Taxis kommen nicht und wir müssen einfach runtergehen. Zu der öffentlichen, da wo halt die Befiktas-Fans auch weggefahren. Ne? Und das war eigentlich dann so der Plan, okay, dann müssen wir das halt so machen. Ne? Und kurz bevor wir dann runtergegangen sind und kurz bevor das dann der Fußweg Richtung
öffentliche
Haltestelle, wo die Straßenbahn und die Züge weggefahren, haben uns die Polizei dann doch umgeleitet und haben Taxi geholt. Ich glaube aber, dass es eh immer der Plan war. Aber nur unsere Fankeeper sind halt ein wenig sigiert worden. Und da ist uns halt schon gesagt worden, wir müssen da jetzt runtergehen zu die Heimfans. Ne? Und da war der halt schon ein bisschen ungut. Ne? Wenn du dann sagst, puh, jetzt musst du dich da in die Menge stellen. Und wenn du da bei den Falschen ankommst, kann dir ja möglicherweise etwas passieren. Aber es sind dann die Taxis da gewesen und dann von dort sind wir dann abgerauscht und sind wieder haben uns dann wieder zu den Straßen, zu der Straßenbach, eben, wo wir gewohnt haben, wieder mal zu unterschiedlichen Taxipreisen.
Christian, was hast du gezahlt mit Taxi zum Hotel?
Also beim Zurückfahren haben wir tatsächlich Realpreis 5 Euro gezahlt. Also beim Hinfahren ist Zehnfache.
Ja. So, du warst jetzt natürlich schon in mehreren Stadien. War das schon ein bisschen mulmig in Istanbul oder nicht so?
In Istanbul wirklich, also da braucht, wie der Dominik gesagt hat, da braucht sich keiner schämen dafür.
Ja.
Weil in andere Stadien gehe ich als neutraler Besucher hin, ziehe mich neutral an. Schau, dass ich nicht auffalle, aber dort fällst du halt schon mal aufgrund dessen auf, weil du in der Gruppe unterwegs bist, weil du der Gegner von denen bist. Und ja, ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man neutral ist.
Aber grundsätzlich haben wir alle gut heimgebracht wieder, glaube ich.
Ja.
Kleinere Ausfälle hat es gegeben, Transparente und so, aber nichts Großartiges. Ja, Bernd. Sonst hat es aber nichts
gegeben. Nein, es hat überhaupt nichts gegeben. Wir sind eigentlich von der Bevölkerung, wo wir da gewohnt haben, überall herzlich empfangen worden. Eigentlich im Stadion war das auch alles okay. Das war einfach nur das Gefühl, einfach weil man weiß, dass da welche gibt, die da nicht möglicherweise so Probleme machen können. Diese Besiktas-Fans nicht umsonst gesperrt werden oder Stadion vor leeren Rängen haben spielen müssen schon und was immer. Also es kommt nicht von ungefähr. Ne? Und dann kommst du halt mit einer kleinen Gruppe, wenn was passiert, was du nicht mehr wehren kannst. Ne?
Ja.
Aber ich möchte jetzt einmal abschließend aber sagen, zu dem was sagen, der nicht da war, der nicht mitgefahren ist nach Istanbul. Ich kann nur anraten und ich hoffe, dass es ja wieder mal passieren wird, dass wir international spielen werden, hoffentlich bald. Also wenn der einer sagt, ich mache das aus Reisekosten nicht, ich kann sagen, das Wohnen dort, oder also der Flug kostet 250 Euro. Die 3 Nächte, was ich dort war, hat kostet einen 100er, glaube ich. Mitten in einer Touristenstraße. Das Essen kostet nichts, das Trinken kostet nichts oder sehr wenig. Das Ganze hat Kosten mit allem drum und dran, mit Ausflügen, also keine 500 Euro. Und das ist ein Erlebnis für mein Leben. Wenn das wieder so wird, dass wir irgendwo wieder hinfahren, ich kann es nur jedem empfehlen, sich das nicht anzutun, dieser Blödsinn. Das ist einfach das Erlebnis für sich mitzunehmen, weil das einfach ein richtiges Erlebnis ist. Nicht einfach nicht im Fernsehen, nicht einmal, oder nicht, dass man sagt, man ist einmal mit irgendjemandem, sondern ist mit seinem Herzensverein dabei. Und glaubt mir, es sind ganz andere Emotionen, wenn man auswärts in einem Stadion steht, wo man eigentlich nie wieder hinkommt. Und wo es um so viel geht eigentlich, ne? International zu spielen. Also wenn das wieder so weit wird, unbedingt die paar hundert Euro in die Hand nehmen, weil es ist nicht so arg viel für die einmalige Gelegenheit, in einem Jahr sich sowas anzutun.
Dem gibt es nichts hinzuzufügen, würde ich jetzt einmal sagen. Bedanke mich bei euch für den Reisebericht und spielen wir jetzt noch Bo, dein Verein. Das ist auch ein bisschen alliert, das beschreibt, wie es uns oft geht mit unserem Verein. Und dann machen wir noch die interaktive Schlussrunde und wir müssen jetzt schauen, ob der Paxi in Jupp nochmal auslässt. Eine Geschichte muss uns nämlich noch erzählen. Bo, dein Verein und dann die Schlussrunde. Und deine Reise durch das Land kostet dich Geld und den Verstand. Das hat der Bernd zwar zuerst gemeint, aber er sagt, es ist jeden Cent wert und er hofft, dass er viele von euch da draußen beim nächsten internationalen Spiel des LASK sieht. Ja, auch unsere Sendezeit wird demnächst einmal zu Ende gehen und bevor wir das beschließen, diese Sendung, wieder einmal eine legendäre Ausgabe, glaube ich, haben wir die Schlussrunde. Und Jupp, ich habe zuerst noch was angekündigt, ich muss noch was loswerden. Du bist ein begnadeter Schauspieler.
Sagt man.
Und wir haben, glaube ich, insgeheim, und wir haben uns noch nicht abgesprochen, aber ich glaube, wir haben schon beschlossen, wir werden dich einmal in einem deiner Bühnenauftritte, werden wir dich...
Das ist der Geißbock übrigens.
Ah, da, wie hat der geheißen? Bei den Kölner, wie hat der geheißen? Da hat er einen Namen auch gehabt, der Hennes, genau. Der
Hennes 1,
genau. 8. Okay. Du spielst bei einer Laien-Theatergruppe mit.
Ja, ich bin Spieler beim Regensburger Bauerntheater.
Gut. Und wir haben ja vorher gesagt, du bist eigentlich ein Kölner. Am Dialekt ist ja das Bayerische liegt da noch nicht ganz so.
Richtig.
Und dann haben wir gesagt, du erfüllst dort die Rolle des Quotenpiefke bei den Bayern.
Also einen Exoten brauchen die immer.
Okay. Also wenn in irgendeinem Stückel einer vorkommt, der Hochdeutsch reden muss, wirst du mit dem besetzt.
Meistens, ja.
In der letzten Ausführung bist du was gewesen?
In was?
In der letzten, im letzten Theaterstück.
Also ich war im ersten Theaterstück ein Landarzt, der von Köln nach Bayern versetzt worden ist.
Nein, nicht. Ja.
Und beim zweiten Stück war ich Polizeipräsident von Bayern.
Unmöglich.
Normal unmöglich, aber es ist super gegangen. Die haben Respekt gehabt.
Also die bayerischen Innenminister, oder wie man dazu sagt, hatten doch nie einen Kölner akzeptieren als Polizeipräsident.
Es hilft ja nichts.
Es hilft ja nichts. Ja, sag uns nur kurz an eher, wie dieses Theater heißt und wie man zu Karten kommt, wenn man unbedingt dich sehen
also will. Also Karten sind bei mich natürlich, gar keine Frage nicht. Mhm. Und wir spielen immer zweimal im Jahr. Mhm. Das heißt, wir haben ca. 40 Proben und 30 Auftritte pro Stück. Und das Theater ist sehr gut besucht. Mhm. Es ist fast immer ausverkauft, also eigentlich immer mit 210 Leuten. Das heißt, bei 30 Auftritten sind ungefähr 6.000 Zuschauer da. Mhm. Und es ist immer wieder ausverkauft. Es kommen Theatergruppen zu uns. Letzten Samstag war eine Theatergruppe aus Bregenz da, die sehr viel Spaß gehabt haben. Davor die Woche waren 50 Kölner da. Theatergruppe aus Köln, die dann auch nicht mehr heimgehen wollten. Und, aber es macht einen Riesenspaß. Es ist ein sehr schönes Hobby, ja. Aber auch nicht unanstrengend. Also es wird schon viel gefordert.
Also in einer Länderspielpause könnten wir uns einmal überlegen, ob man nicht auswärts fährt zum Juppen machen.
Gerne frühzeitig Bescheid sagen, dann ist das überhaupt kein Problem.
Gut. Überhaupt kein Problem, vielleicht ist auch für dich, dass du nachher noch meine Sendungsvorbereitung signierst, weil der Martin, der sitzt jetzt draußen und hört zu, ist ein Stammhörer. Der hat gesagt, er hat eine Autogrammkarte von dir gehabt, ein Original aus den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahren, die hat er leider verloren beim Umzug oder ist irgendwo verschwunden. Genau. Würdest du dem die legendäre und eher Vorbereitung, Sendungsvorbereitung signieren?
Überhaupt kein Problem.
Gut, also Martin, wenn du draußen zuhörst, ich habe ihn zuerst gefragt, den Jupp, wie viele Weihnachtsfeiern das er war in dieser Zeit. Er hat gesagt...
Es waren mehrere, also das ist klar, ich kann mich nicht richtig erinnern. Da.
An die spezielle kann er sich nicht erinnern. Nein. Aber ich habe da versprochen, ich besorge ein Autogramm und das machen wir auf der Original-Sendungsvorbereitung.
Was gab es denn da für ein Bier?
Du orientierst dich nach dem Bier, da hat
sicher... Ja, dann weiß ich es nicht wieder. Ein
Zipfer hat es gegeben, hat es wahrscheinlich. Jupp, dann bedanke ich mich bei dir. Ich hoffe, gerne. Es hat dir gefallen. Du bleibst noch über Nacht in Kirchdorf.
Ja,
gerne. Also, da steppt der Bär in Kirchdorf an einem Jawohl. Montagabend. Also,
ich lasse ein paar Kölner Lieder laufen, das ist wie die springen.
Ich bin mir ganz sicher, dass du die Kirchdorfer unterhalten wirst, so wie du es im Theater machst. Und bedanke mich sehr herzlich für dein Kommen und hoffe, dass wir uns in einer der nächsten Sendungen wiedersehen.
Ich bedanke mich nochmals für die Einladung. Vielen, vielen Dank, hat riesen Spaß gemacht.
Danke, danke. Ja, und Christian. Wo geht es als nächster hin, schätzt du, im Europacup? Und
im Europacup geht es hin nächstes Jahr.
Wo möchtest du
denn hin? Wenn wir Cupsieger werden, spielen wir gleich Gruppenphase Europa League. Ja.
Also dann müssen wir öfter fahren, dann müssen wir sparen anfangen.
Die drei Ziele sind Porto, ja. Damit sie die Ostdeutschen schwer dann, wenn sie uns sehen wollen und buchen wollen, weil Bordeaux und Porto
ja, ist Bordeaux, okay.
Und... wo fahren wir noch hin? Nach irgendeinem gescheiten Exoten auch dabei, irgendwo ins tiefste Russland. Krasnodar oder sowas.
Dominik, Krasnodar, deins?
Mir ist es eigentlich, ja, wie es kommt, so kommt es. Nein, irgendwo am Meer war schon lässig, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe da, ja, ich nehme es wirklich, wie es kommt und schaue dann, ich mache das dann wieder ganz flexibel und schaue, dass ich auf jeden Fall dabei sein kann.
Der erste Auftritt bei Legendär,
ja? Schaue ich, dass ich bin.
Der erste Auftritt bei Legendär, bist du zufrieden?
Hab mir gedacht, ja, wenn ich gewusst hätte, dass sie grüht und dass es ein Bier gibt, war ich öfter schon gekommen. Ja? Ja,
das, nein, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, jetzt kommen 20 Leute jede Sendung.
Nein, hat mir echt Spaß gemacht und leider habe ich den Weg noch nicht oft, also eigentlich heute das erste Mal gefunden, aber wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Hat mir gedacht, danke.
Danke auch für deinen Besuch. Günther, dein Mappal ist jetzt durchsigniert von vorne bis hinten, oder?
Sehr klar.
Also man muss sich vorstellen, Ordner, 8 cm, gesteckt voll mit Zeitungsausschnitten. Und wie oft hat der Jupp jetzt unterschreiben müssen?
Nein, nur einmal.
Ah, nur einmal.
Das ist wertvoll und das genügt.
Aber es war für dich schön, den Jupp zu sehen.
Ja, absolut. Also so ähnlich wie bei dir. Das sind so diese Kindheitsidole. Ja. Und ich habe ja ziemlich genau diese Zeit dann auch von ganz regelmäßig ins Stadion zu gehen. Hm. Seit der Zeit von damals habe ich also kein Heimspiel mehr bewusst verpasst, außer durch Krankheit und Urlaub, aber sonst immer dabei. Und haben natürlich die am Beginn schon einen ganz einen besonderen Platz.
Ganz einen großen Stellenwert. Bernd, du bist jetzt schon so oft da, du kennst das, du musst jetzt noch was gescheit sagen, bevor die Verlautbarungen kommen.
Ich habe noch nie was gescheit gesagt. Macht nicht recht für Sinn.
Okay, dann sag irgendwas.
International, was gesagt hast. Ja? Also ich würde es lustig finden, wenn wir österreichische Meister werden würden, reine Hypothetik schon,
ja.
Nicht nur, dass das geil war und feiern, und, sondern ich würde es lustig finden, wenn jetzt Jahr für Jahr Salzburg die Punkte sammelt im Europacup, also für den Topf da.
Ja, halt, ja, für diese Punktewertung.
Und dann würden sie erstmals, wenn sie Meister werden, fix in der Champions League spielen, wären sie nicht, was wir sind. Und das war Wahnsinn. Erlernt
eh schon. Ich glaube, da machen wir Sondersender.
Ja, das bleibt ja nicht aus.
Drei Tage durch, Sondersender.
Ja, und da bin ich mir nicht sicher, ob du auskommst. Ne?
72 Stunden legendär und eher durch.
Was ideal wäre, wenn wir Cupsieger werden würden, weil wir einfach gesetzt werden und einfach diese Europacup-Spiele später anfangen, also nicht schon im Juli eigentlich, wo dann Leute auf Urlaub sind, sondern da geht es ja gleich ein bisschen später los und dann würde es vielleicht etwas später anfangen und da können vielleicht ein bisschen mehr Leute fahren. Und wenn natürlich gleich irgendwie Gruppenphase anfängt, dann sind natürlich gleich drei Spiele auswärts fix. Ne?
Normalerweise würde ich jetzt sagen Amen, aber jetzt kommen noch die Verlautbarungen. Baxi, wir haben noch eine wichtige Verlautbarung zu machen und das musst du machen, weil ich kann mir das nicht merken.
Du kannst es nicht merken. Wir haben einen wunderbaren Neuzugang beim LASK und der betrifft einfach die Familie Dengens. Das heute Vormittag ist der Felix Anton Johann auf die Welt gekommen, ein neues Mitglied in der LASK-Familie. Also auf dem Weg alles Gute, Kief und ja.
Und wir wünschen dem LASK immer so viele Punkte, wie sein Bub Vornamen hat, dann wird das, was der Bernd gesagt hat, eigentlich wahr, weil dann wären wir in Zukunft immer österreichischer Meister.
Danke,
Kief,
super.
Super, Kief. So, Kief hat alle gegeben. Ich bedanke mich bei allen, die heute an dieser legendären, wahrlich legendären Sendung wieder mitgewirkt haben. Und zum Schluss spürliert und diejenige war's. Für wen? Gute Nacht.
Für den Felix.
Mindestens.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin.
Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.